Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
Heute ist die Tochter von Sandra Harsch 5 Jahre alt und lebt gut mit ihrem Typ-1-Diabetes. Doch zum Zeitpunkt der Diagnose war das kleine Mädchen erst 8 Monate alt. Und die Erstdiagnose verlief alles andere als unproblematisch. Die Ärzte vermuteten einen Magen-Darm-Infekt und schickten die Eltern nach Hause, obwohl ihre Tochter lebensgefährlich erkrankt war. Nur der Hartnäckigkeit der Eltern ist es zu verdanken, dass der Diabetes schließlich erkannt und die rettende Therapie begonnen wurde. Welche besonderen Herausforderungen Typ-1-Diabetes bei Babys und Kleinkindern mit sich bringt, von der Diabetestherapie bis zum Besuch des Kindergartens, darüber spricht Sandra Harsch in unserer heutigen Folge mit Dr. Felix Reschke, Kinderdiabetologe im Krankenhaus auf der Bult, der größten Kinderklinik Deutschlands. Für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei GSK und der IKK Classic.
Guten Morgen, liebe Sandra. Wo erwische ich dich heute Morgen?
Guten Morgen, Felix. Ja, heute früh stehe ich jetzt bei Reutlingen in so einem kleinen Wäldchen, gehe ein bisschen spazieren und das Wetter ist Gott sei Dank richtig gut. Toi, toi, toi. Und wie sieht's bei dir aus?
Ich bin ja in Hannover. Ich arbeite als Kinderarzt und Kinderdiabetologe hier in Hannover am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult. Das ist ein großes Krankenhaus, was aber nur für Kinder gebaut ist und sich nur um Kinder und Jugendliche kümmert. Also mit ganz vielen Fachdisziplinen, aber eben alle für den Kinder- und Jugendbereich. Und wir haben hier eigentlich einen richtig schönen Wald hinten dran. Die Eilenriede, die Hannoveraner sagen, es ist der größte Stadtwald Europas. Ich habe das nie nachgemessen oder nachgeprüft, aber ich glaube es einfach mal. Und was auch besonders ist, ist hier, dass der Sommer oft verregnet ist. Und so stehe ich auch jetzt so ein bisschen im Regen, habe mich gerade unter so einen Baum gerettet, sodass ich trocken stehe und so ein bisschen für den Moment gerade auf der Stelle trete. Aber ich hoffe, dass das sozusagen nicht unser Gespräch heute beeinflussen wird.
Okay, aber klingt schon mal sehr interessant. Vielen Dank für den Einblick. Sehr gut.
So, Sandra, erzähl mal. Du hast ja eine ganz besondere Geschichte mit deinem Kind und dem Beginn der Diabeteserkrankung. Kannst du uns das mal so ein bisschen erzählen?
Ja, genau richtig. Also meine Tochter ist mittlerweile 5 Jahre alt und hat mit 8 Monaten die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen. War für uns als Eltern wirklich sehr überraschend, weil wir halt mit dem Thema so gar nichts am Hut hatten. Wir hatten bisher nichts gehört, nicht mal gewusst, also ob Kinder das bekommen können und was das Ganze halt auch bedeutet. Und sind da ziemlich so ins kalte Wasser geschmissen worden dadurch. Und ja, war schon eine sehr turbulente Zeit für uns. Genau, richtig. Und ja, wie das Ganze halt dazu gekommen ist, es war eigentlich so, sie war halt mit 8 Monaten, wurde sie von mir noch voll gestillt. Und an dem Arm, wo das halt dann aufgekommen ist, sag ich mal, passiert ist das Ganze, hat sich halt öfters übergeben gehabt und ja, haben uns erstmal noch keine Gedanken gemacht und irgendwann hat es halt nicht aufgehört. Und hat gesagt, nee, also das geht so nicht weiter, müssen wir nachgucken lassen, haben erstmal so einen Notdienst angerufen. Die hatten dann gesagt, ja, wir sollten noch mal lieber in die Klinik gehen und dann mal schauen lassen, ob es vielleicht ein Magen-Darm-Infekt sein könnte. Und da sind wir halt dorthin gefahren, in die nächstgelegene Klinik. Und die hatten dann gesagt, ja, das Kind ist recht wohl ernährt, sieht alles top aus, Fieber hat es auch nicht. Könnte jetzt ein Magen-Darm-Infekt sein, sollten wir einfach beobachten, aber wir können gerne wieder nach Hause gehen. Dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Und ich sag mal so, keine halbe Stunde später, als wir daheim waren, ist es immer schlimmer geworden. Also es war bloß ein reines Würgen bloß noch bei ihr. Vom Wesen her ist so richtig wie weggetreten gewesen. Und er hat gesagt, nee, da stimmt was nicht zu meinem Mann. Und gesagt, wir müssen nochmal losgehen. Und habe dann direkt auch im Koffer gepackt, weil ich das Gefühl hatte, wir kommen jetzt erstmal nicht nach Hause. Und das war dann auch so, wir sind dann in die Klinik gefahren und die haben dann recht schnell einen Bluttest gemacht, also einen Fingerpixel. War recht schnell klar, weil das Gerät dann bloß noch high angezeigt hatte, haben sie im Nachhinein gesagt. Schlussendlich war der Wert dann bei 975. Und das ist natürlich dann extrem hoch gewesen, sind dann direkt auf die Intensivstation gegangen und ja, sind da 2 Tage erstmal geblieben und dann musste dieser Schock erstmal verdaut werden tatsächlich auch, ja.
Oh je, das hört sich ja wirklich dramatisch an, da ist ja irgendwie viel zusammengekommen. Erzähl mal, also die Geschichte war so, dass das mehr oder weniger plötzlich losgegangen ist, also so über Nachmittag, das Erbrechen und Spucken oder relativ kurz oder war das noch so ein bisschen länger?
Ja, also recht kurz finde ich im Zeitraum her. Also das hat so ja späten Nachmittag, Abend angefangen und ja, das Ganze haben wir uns, ich glaube, vielleicht eine Stunde oder so angeguckt und dann haben wir schon den ersten Anruf getätigt, um zu gucken halt, was könnte es sein oder was soll man am besten machen, weil mit dem Säugling hat man halt immer im Hinterkopf, oh je, Magen-Darm-Infekt ist ein bisschen gefährlich, könnte gefährlich werden. Und das hatte ich halt im Hinterkopf, aber in sowas wie Diabetes oder so oder Diabetes Typ 1 in dem Fall, hätte ich nie dran gedacht. Also, weil man hört ja bei diesen ganzen U-Untersuchungen auch nicht einmal dieses Wort oder sei es auch die Symptome oder dergleichen, auf was man achten könnte. Und deswegen hatten wir halt auch wirklich Glück, dass wir dann nochmal ein zweites Mal in die Klinik gegangen sind, auch so schnell, weil die Ärztin auch gesagt hatten, also dann Tage später, also wären wir vielleicht ein paar Stunden später gekommen, hätten wir halt eben nichts mehr tun können. Und das ist dann halt schon echt ein... Ja, ein Satz, der sitzt dann auch erstmal.
Ja, klar, das ist natürlich, oh je, ich fühle mit dir und mit euch, das ist ja ein ganz schrecklicher Start in so eine Erkrankung und so eine neue Situation. Was ich interessant finde, ist, dass ihr sozusagen ja eigentlich gut reagiert habt und in der Klinik wart und aber wieder weggeschickt worden seid. Und was ich irre finde und wirklich auch da Hut ab davor, wie gut ihr euer Kind kennt und wie gut ihr die Situation einschätzt, dass ihr gesagt habt, nee, wir waren zwar gerade da und die haben uns wieder nach Hause geschickt, aber da stimmt was nicht, wir müssen da nochmal hin. Da ist was nicht in Ordnung. Und das ist ja sicherlich nicht zu 100% gut gelaufen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es ist eben so, Fehler passieren und ich glaube, es ist unglaublich gut, dass ihr sozusagen da eurem Gefühl vertraut habt und dann eben entsprechend, ja, also dem nochmal auf den Grund gegangen seid und gesagt habt, nee, da stimmt was nicht. Und man muss das sagen, so eine Stoffwechselentgleisung im Rahmen einer Manifestation des Typ-1-Diabetes ist tatsächlich eine potenziell lebensgefährliche Situation. Erfreulicherweise ist das in Deutschland sehr selten der Fall, dass wirklich Kinder oder Jugendliche im Rahmen der Manifestation daran versterben. Gleichzeitig ist die Ketoazidose als erstes sozusagen als Komplikation bei einer klinischen Manifestation des Typ-1-Diabetes unheimlich häufig. Ja, du musst dir vorstellen, dass ungefähr 30-40% der Kinder, die neu an Typ-1-Diabetes erkranken, eben sich mit so einer Ketoazidose vorstellen. Also es ist eine vergleichsweise häufige Komplikation, die auch gefürchtet ist. Wir haben zwar gute Behandlungswege, aber das hängt natürlich auch viel mit der Erfahrung in so einem Team zusammen. Wahrscheinlich war in diesem Krankenhaus nicht so eine große Erfahrung mit Diabetes, oder?
Nee, in dem Sinne wirklich tatsächlich nicht. Hatten wir halt auch erst einen Tag später herausgefunden, als dann in Richtung Schulungen ging und so weiter, weil die hatten einfach nicht stattgefunden. Also es gab jetzt kein Diabetes-Team oder dergleichen in diesem Krankenhaus. Es gab zwar einen Arzt, der uns dann betreut hatte, einen Diabetologe, aber der hatte halt leider auch nicht wirklich die Erfahrung mit Kindern und erst recht nicht mit Säuglingen. Und das war halt dann wirklich schwierig dann auch für uns, weil wir konnten das halt dann noch weniger greifen, das Ganze, und überhaupt verstehen, was ist da jetzt eigentlich passiert und was kommt da jetzt eigentlich auf uns zu. Und ja, also die Betreuung war leider in der Klinik nicht gut, sodass wir auch dann auf eigenen Wunsch dann die Klinik gewechselt hatten, also 2 Wochen später. Und bei der zweiten Klinik war das
echt... Oh je, 2 Wochen später erst. Eigentlich war 2 Wochen da.
Ja, wir wussten ja auch nicht, gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Ist das alles richtig? Man hat ja keine Vergleichsmöglichkeit. Und konnte sich ja in dem Moment auch mit niemandem austauschen, weil erstmal steht man da und dann hat es nur geheißen, oh, das ist sehr selten, dass ein Kind in dem Alter oder ein Baby die Diagnose bekommt. Und das hätten sie ja noch nie gehabt. Und dann steht man so da und denkt so, okay, wir sind jetzt so die Einzigsten. Also gibt es irgendwie da keinen anderen draußen, mit dem man sich irgendwie jetzt austauschen könnte und der sagen könnte, okay, das ist richtig, was sie jetzt machen, oder macht mal was anderes. Bloß irgendwann habe ich halt für mich gemerkt, weil sie halt keinen Sensor bekommen hatte, ja, dass halt irgendwas nicht richtig läuft, weil sie ständig im extremen Unterzucker war, also bei 40 öfters, weil sie da halt 2 Tagen halt eine Insulinpumpe bekommen hatte beispielsweise. Und ich sag mal so, die Mengen an Insulin, die waren einfach zu hoch. Also die Pumpe konnte halt diese Menge nicht leisten, die sie gebraucht hätte. Und somit war das halt dann einfach so ein ewiges Hin und Her. Und mein Bauchgefühl hat mir dann wieder gesagt, nee, das geht so nicht weiter, das können wir nicht machen. Und ja, dann haben wir halt bei einer anderen Klinik angerufen und die waren so nett und haben gesagt, ja, wir können gerne kommen. Und dann haben wir das auch gemacht und die zweite Klinik war top. Also waren wir sehr zufrieden, wurden richtig geschult und es gab auch Gespräche mit uns Eltern, dass man halt so ein bisschen aufgefangen wurde in der Situation. Und das war halt dann wirklich schön auf jeden Fall, wenn man das so nennen kann. Aber es war halt einfach unterstützend auf jeden Fall, ja.
Nee, das ist ja auch ganz wichtig. Hattet ihr dann, ich sag mal, eine psychologische Unterstützung mit dabei oder wie ist das gewesen?
Also in der zweiten Klinik wurde uns das tatsächlich angeboten, in der ersten nicht, das gab es gar nicht, wurde nicht mal irgendwie thematisiert. In der zweiten hatte ich auch die Möglichkeit dann, also mein Mann und ich halt jeweils ein Gespräch zu führen mit einer Psychologin, war an sich richtig gut, aber ich habe einfach in der Zeit nur funktioniert und für mich war halt so, okay, es ist jetzt da, es geht wirklich nicht mehr weg. Ich habe tausendmal gefragt und jedes Mal kam die Antwort, nee, es ist wirklich, es ist da und es bleibt jetzt so und das wird sich auch nicht mehr ändern. Habe das dann zwar nicht akzeptiert, aber gesagt, okay, es geht nicht anders. Und war für mich dann im ersten Moment so, ja, okay, ein Gespräch habe ich jetzt mit ihr gehabt, das war okay. Sie hat auch gesagt, wir kriegen das schon hin und ganz liebe, nette Frau, keine Frage, aber so diese eigentlichen Dinge, die dann wirklich dann richtig angefangen haben zu beschäftigen, war halt erst daheim. So, wenn der Alltag eingekehrt ist und so, man gemerkt hat, okay, wo sind eigentlich die richtig großen Herausforderungen und so.
Das klingt so, als wärt ihr relativ lange in der Klinik gewesen, also im Verhältnis, oder?
Ja. Ja, also es war wirklich lange, also fast 2 Monate waren wir tatsächlich in der Klinik, weil die Einstellung halt sehr schwierig war, weil sie halt extrem wenig Insulin gebraucht hat, gerade wegen dieser Remissionsphase, wo sie sich befunden hatte und wegen der Körpergröße an sich, sind die damals auf die Idee gekommen, man könnte das Insulin ja verdünnen, also die zweite Klinik. Und bis sie da halt drauf gekommen sind und bis man das wiederum eingestellt hatte, da hat man dann das Insulin 1:10 verdünnt und da ging es dann auch mit der Pumpe, sie hat dann auch einen Sensor bekommen und dann ja, hat sie das alles so ein bisschen, ich nenne es mal einigermaßen eingependelt und hat so ein bisschen seinen Weg gefunden. Aber es war halt einfach auch für die Klinik, obwohl die spezialisiert waren und auch schon mal ein Kind hatten mit 9 Monaten, war trotzdem ja schon herausfordernd auf jeden Fall.
Naja, also natürlich, das ist eine große Herausforderung. Gerade bei so einem kleinen Kind. Aber ihr hattet mit einer Pumpentherapie dann begonnen, das hatte ich richtig verstanden, oder?
Ja, die erste Klinik hatte uns nach 2 Tagen direkt die erste Pumpe gegeben. Aber auch ohne irgendein Wissen, es gibt andere auf dem Markt oder so überhaupt so ein Grundwissen zu bekommen, was ist eigentlich eine Insulinpumpe? Gibt es da verschiedene? Auf was kann man da achten? Und wo sind überhaupt die Unterschiede und so weiter? Das gab es halt einfach gar nicht. Wir haben einfach eine Insulinpumpe bekommen und ja, da ist sie jetzt. Und die hatten wir dann auch erstmal dann. Ja, fand ich ein bisschen schade, ja.
Genau, das ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite muss man sagen, dass tatsächlich die Regularien, auf jeden Fall, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, aber eigentlich im weitesten Sinn auch heute noch, so sind, dass wir Kindern unter einem Jahr im Allgemeinen eigentlich nur eine Pumpenform anbieten können von mehr oder weniger einem Hersteller, weil genau, nur die eine Zulassung hat und auch nur die diese kleine, also diese feine Einstellung hat. Wir setzen uns hier bei uns am Krankenhaus und bin ich mit Teil in so einer großen europäischen Initiative. Connect for Children heißt die. Und dabei setzen wir uns dafür ein, dass wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften eben auch und vielleicht noch schneller auf den Kinder- und Jugendsektor übertragen werden. Häufig ist das für, ja, Studien und für Firmen nicht so interessant. Es gibt halt viel weniger Kinder als Erwachsene, deswegen ist das wirtschaftlich oft nicht sinnvoll. Und das ist ein ganz großes Problem bei Kindern. Es gibt auch neugeborenen Diabetes, aber eben auch bei Kindern, die unter einem Jahr alt sind, dass wir häufig keine Sensoren haben, die zugelassen sind und in vielen Fällen auch kein oder nicht die richtigen Pumpensysteme, die Kinder brauchen. Und dadurch Kinder nur aufgrund ihres Alters nicht am medizinischen Fortschritt teilnehmen können. Und für mich als Kinderarzt ist das natürlich eine ganz schreckliche Situation. Und der versucht mir damit Sorge zu tragen. Ne? Aber gut, das sind so die Regularien der europäischen und deutschen Arzneimittel- und Medizintechnikbehörden. In die Untiefen müssen wir es, glaube ich, jetzt heute nicht stürzen. Aber das ist eine große Herausforderung. Okay, ich wollte noch mal eine Sache sagen, weil wir in Deutschland ja zwei unterschiedliche Einheiten haben. Also du hattest gesagt, 975 Milligramm pro Deziliter war der Zucker.
Ja, genau.
Das sind 54 Millimol pro Liter. Ja, also für, es gibt sozusagen auch Regionen in Deutschland, die messen den Blutzucker in Millimol pro Liter, um sozusagen für die auch noch ein Sprachrohr zu sein. Also wirklich ein extrem hoher Wert, muss man sagen, der natürlich in dieser Höhe wirklich auch alleine schon in gewisser Weise eine Lebensgefahr darstellt oder Ausdruck der schweren Entgleisung eben ist. Okay, ja. Jetzt sag mal, wie ging es denn dann weiter? Ich meine, das ist ja eine große Herausforderung, so ein kleines Kind, so ein kleiner Säugling, den dann irgendwie, okay, ich war eine ganze Zeit lang in der Klinik, das tut mir auch schrecklich leid, dass das so lange gedauert hat, aber zu Hause war ja dann auch nicht alles total einfach, oder?
Nee, also dann sind wir erstmal nach Hause gekommen und die größte Herausforderung, was dann für mich jetzt eben auch war, weil ich sie halt noch gestillt hatte. Also sie hat einfach komplett halt so Brei und so halt zu dem Zeitpunkt komplett verweigert gehabt. Und musste halt dann gucken, okay, wie kriege ich das hin? Weil gerade speziell in der ersten Klinik haben sie mir eigentlich davon abgeraten, ich sollte bitte abstillen, weil das kann nicht funktionieren und das sei viel zu kompliziert. Hab's aber trotz all dem durchgezogen. Das hieß dann für mich, ich habe meiner Tochter halt vorm Stillen auf die Waage gelegt und danach halt. Und es ausgerechnet. Und dann sie damals halt, okay, ich glaube 7 Gramm Kohlenhydrate hat 100 Milliliter Muttermilch oder irgendwie so, hat es dann geheißen, so Pi mal Daumen und das müsste eigentlich passen. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Und dann war halt die Sache, daheim hat man jetzt halt nicht dann die Waage, die ja auf dieses Gramm halt eben dann wiegt. Somit muss man halt mit der Krankenkasse in Kontakt treten und sagen, wir brauchen da jetzt eine Waage. Und das erstmal zu erklären und dann auch die Genehmigung dafür zu bekommen, wiederum auch eine Apotheke zu finden, die dann wieder auch so eine Waage hat und für so lange Zeit ausleihen kann und so. Das war halt dann auch wieder so das erst größere Problem, sage ich mal. Aber das hat man dann zum Glück irgendwann und dann ging das dann auch. Aber es ist halt einfach eine Hürde, jedes Mal halt sich erklären zu müssen. Für verschiedenste Dinge gibt es ja da. Dann auch das Thema Pflegegrad zum Beispiel war auch so ein Thema dann, wo wir ewig lang mitgekämpft haben, dass wir da überhaupt einen Pflegegrad bekommen für sie und ja, solche Dinge. Also da sind halt Hürden plötzlich, hätte man nicht gedacht, dass man überhaupt solche noch zusätzlich bekommt. Wenn man es ja dann eh schon gefühlt so schwer hat, irgendwie sich da einzufinden in diesen neuen Alltag und schlussendlich ja, war schon anstrengend.
Hattet ihr denn Unterstützung so hinsichtlich sozialer Hilfen? Was kann man beantragen? Was für Ausgleichssysteme hat unser Sozialwesen?
Also wir hatten von der Klinik einen Zettel bekommen, da stand dann drauf, was wir alles beantragen können. Unter anderem halt auch diesen Pflegegrad. Und das hatten wir auch probiert, aber das war halt extrem schwierig, den zu bekommen, weil irgendwie da wurden einem dann wieder Fragen gestellt, die einfach nicht auf den Säugling zugeschnitten waren. Und das war halt einfach auch ein Riesenkampf, diesen überhaupt zu bekommen. Also wir haben, glaube ich, ein Jahr gekämpft, um wirklich diesen Pflegegrad 2 zu bekommen. Und also das finde ich halt auch ja, eine extreme Hürde, mit der man halt am Anfang auch nicht rechnet, dass dann auch sowas auf einen zukommt zusätzlich noch.
Ja, ich verstehe. Also es kommt unheimlich viel und man versucht ja irgendwie nur den Alltag zu meistern und dann kommen eben diese ganzen Einschritte noch dazu. Es ist tatsächlich so, dass wir mal eine Studie gemacht haben und geguckt haben, wie sich die Arbeitsstruktur von Eltern, von Kindern, die Typ-1-Diabetes bekommen, verändert. Und man muss leider sagen, dass wirklich in einem ganz hohen Anteil die Elternteile nicht mehr in dem Umfang weiterarbeiten wie vorher, sondern eben Arbeitszeit reduzieren. Und, das muss ich leider auch sozusagen ganz ehrlich dazu sagen, es sind im überwiegenden Fall die Frauen oder die Mütter, die eben, sagen wir mal, arbeitsmäßig zurückstecken und sich eher um den, ja, um die familiären und Unterstützungsstrukturen kümmern. Also hier haben wir noch einen großen Ausgleichsbedarf, sowohl hinsichtlich, sagen wir mal, des Genderblicks, als auch hinsichtlich ja, der Integration und Teilhabe von Menschen mit chronischen Erkrankungen in unser, ja, in unseren Alltag. Wie war das denn? War eure Tochter im Kindergarten oder in der Krippe gewesen?
Also meine Tochter ist jetzt im Kindergarten, seit sie fast 4 ist. Und im Kindergarten hat es ganz klar geheißen, sie darf den Kindergarten nicht besuchen ohne Begleitung. Und somit war dann die nächste Hürde halt da. Man muss halt erstmal gucken, woher bekommt man jetzt so eine Begleitung. Und wir haben glücklicherweise jetzt eine von der Krankenkasse bekommen. Und also beziehungsweise die Genehmigung erstmal, aber halt auch die perfekte Person zu finden, war auch immer schwierig. Aber auch da haben wir jetzt Glück gehabt. Wir haben eine richtig, richtig liebe Frau und die macht das richtig, richtig klasse, fühlt sich da auch richtig in das Thema rein. Und ja, nur durch sie ist es möglich, dass meine Tochter halt in den Kindergarten geht. Wir hatten aber zeitweise auch keine Begleitung und da ja, hieß es für mich halt dann tagtäglich in den Kindergarten mit reinzusetzen, ja.
Das heißt, wenn die krank ist, eure Begleitung oder im Urlaub, dann habt ihr Pech gehabt oder gibt es ein Ausfallkonzept?
Also es gibt grundsätzlich, es geht alles über so eine Agentur wiederum, die könnten theoretisch jemanden stellen, aber bis man die Person dann eingelernt hat, weil die sind ja alle nicht vom Fach, das ist das Nächste, also jede Person, die halt dann nach meiner Tochter gucken würde, müsste halt erstmal geschult werden und wenn es halt sich um 1-2 Tage handelt oder so, dann ja, klappt das meist nicht, beziehungsweise man findet gar keine passende Person und somit muss ich dann mit in den Kindergarten, genau.
Ja, also da hat man einen großen Nachteil, der irgendwie noch nicht, wie gesagt, noch nicht gut ausgeglichen ist. Erzähl doch nochmal für, weil ich weiß gar nicht, wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch ja, mit so kleinen Kindern zu tun haben. Erzähl doch mal die Herausforderung, wie schätzt du denn das ein? Ne? Du gibst jetzt sozusagen deiner Tochter und vielleicht gerade, wenn du so mal 1 oder 2 Jahre zurückgehst, etwas zu essen und dann musst du jetzt ja einschätzen, wie viel sie isst. Das ist ja gar nicht so einfach.
Ja, also ich würde mal sagen, also klar, sie hat es jetzt seit Anfang an, wo dann die feste Nahrung angefangen hat. Diabetes Typ 1 hier hat sie ja. Aber ich glaube, selbst ohne Diabetes Typ 1 ist es extrem schwierig, so das perfekte Essen für dieses Kind oder für dieses Baby nachher zu finden, was auch schmeckt und was gegessen wird. Und das gerade in Verbindung mit dem Diabetes, wo man natürlich im Vorfeld idealerweise einen Spritz-Essabstand hat und das Insulin vorher abgibt, ist es halt nochmal komplizierter. Also das war, also das ist auch bis heute öfters nochmal ein Kampf, so ein bisschen, auch mit sich selber, wo man denkt, hä, was mache ich denn jetzt am besten? Gebe ich es jetzt vorher ab, gebe ich es nicht ab, schmeckt es hier, isst es auf? Also es ist immer noch halt schwierig, aber mittlerweile kann sie sich ja mitteilen, aber jetzt gerade so im Säuglingalter, Kleinkindalter, wo sie nicht reden konnte oder sich gescheit mitteilen konnte, war das halt nochmal extrem schwierig, gerade diese Einschätzung von außerhalb. Ja, man hat sich klar irgendwann mit, ja, man ist irgendwann klargekommen mit dem Ganzen, aber es war halt immer sehr herausfordernd einfach.
Ja, also ich kann da nur meinen allerhöchsten Respekt dir und euch gegenüber aussprechen, weil natürlich, also ich bin in der glücklichen Situation, dass ich keinen Diabetes habe und auch meine Kinder keinen Diabetes haben. Aber ich sehe natürlich auch bei meinen, ich habe 3 Kinder und ich, die sind alle schon ein bisschen älter als deine Tochter, aber ich erinnere mich natürlich schon noch an die Zeit, wo völlig unklar war, wie viel sie von der Schüssel, die ich ihnen jetzt da sozusagen gebe, esse. Und dieser Stress, ja, zu sagen, oh je, jetzt schmeckt es ihr nicht, oder sie will nicht, oder sie ist müde, oder sie hat mehr Hunger. Gut, das ist doch mal vielleicht noch das Unkompliziertere. Das ist natürlich eine Wahnsinnsherausforderung und ich denke mir jedes Mal wieder, was für sozusagen Helden des Alltags doch und Heldinnen doch irgendwie Eltern und auch eben Kinder und Jugendliche mit Diabetes sind, die einfach diese Sache die ganze Zeit managen und das in einem im Allgemeinen ja wirklich guten Ausmaß hinbekommen und diese sozusagen ständige Auseinandersetzung mit dem Thema, wo ist mein Blutzucker, ist natürlich eine Wahnsinnszusatzbelastung zu allen Themen, die sonst noch da sind. Und also wie gesagt, ich kann da nur meinen Hut vorziehen. Gibt es denn was du uns oder den Hörern, Hörerinnen mitgeben willst? Wie ist denn die Situation? Was ist so deine Lehre oder dein Fazit, deine Message, die du sozusagen mitgeben willst?
Was ich wichtig finde, was ich gelernt habe über die ganzen Jahre, ist halt, es gibt eine Community. Es heißt, man ist nicht alleine, sei es als Eltern, sei es als Kind mit Diabetes Typ 1. Es gibt halt einfach diesen Rückhalt und den muss man halt erstmal finden. Und ich bin halt echt mega froh, dass ich halt, weil ich habe ja angefangen, jetzt zum Beispiel Rezepte speziell für Kinder mit Diabetes bei meinem Instagram-Account hochzuladen. Und habe dadurch halt auch den Kontakt zu anderen Familien gefunden. Und das hilft enorm, also dieser Austausch allein. Weil man kann sich unterstützen, man kann sich Tipps geben. Und ich finde, das ist so eigentlich das Lehrreichste, was ich hier die ganzen Jahre gelernt habe, mitgenommen habe vom Ganzen. Ja, einfach sich gegenseitig zu unterstützen. Und dass man einfach weiß, man ist definitiv nicht alleine mit diesen alltäglichen Sorgen, die man halt wirklich hat als Eltern. Ja, das ist definitiv das Wichtigste, würde ich sagen.
Und also genau, du hast ja, das finde ich ganz toll, du engagierst dich für diese Sache in Social Media. Hast du denn das Gefühl, dass die Informationen, die man so als Elternteil oder auch als Kind, als Jugendlicher über das Internet beziehen kann, ausreichend ist? Oder gibt es da auch falsche Infos? Oder ist das im Allgemeinen, wie würdest du das bewerten?
Also wenn man es erstmal so googelt, so ging es mir damals ja nach der Diagnose, da nimmt man sein Handy in die Hand und googelt, okay, was ist Diabetes Typ 1, woher kommt es, wieso, weshalb ist passiert. Also es gibt natürlich auch Seiten mit Sicherheit, wo dann halt Sachen drinstehen, die vielleicht nicht ganz korrekt sind. Aber ich denke, umso mehr man sich informiert, umso mehr man sich austauscht, kann man dann auch irgendwann einschätzen, okay, was ist jetzt eigentlich davon jetzt richtig, wie kann ich das bewerten, wo kann ich es halt, wo kann ich es einsortieren, dass ich halt nachher ein Gefühl für bekomme, was ist halt richtig, was ist halt jetzt nicht richtig. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es gibt sehr, sehr viele tolle Seiten im Internet, sei es die Deutsche Diabeteshilfe, und die sind halt echt klasse, was halt die Informationsquelle angeht, sage ich mal an sich. Und auch dieses Thema der, ja, Sag-es-laut-Kampagne, also da setzen sich ja auch sehr stark für die Aufklärung ein und gegen Stigmatisierung und solche Dinge, ja, die geben halt einem persönlich halt doch einen Rückhalt und stärken einen auch so für diesen Alltag, weil man bekommt halt oft auch dann diese, ja, Sätze, man kennt sie, ja, hast du zu viel Zucker gegessen oder hat das Kind in dem Fall zu viel Zucker gegessen. Und solche Sachen, da kann man halt einfach sich ein bisschen besser informieren. Man ist gestärkt und man kann halt dann auch richtig erklären, korrekte Sachen halt dann wiedergeben und ja.
Ja, du sprichst über Stigmatisierung. Ist das was, was dir oder deinem Kind oder euch begegnet, so im Alltag?
Ist schon sehr oft passiert. Also sei es im Freundeskreis, familienengeren Kreis auch tatsächlich gerade am Anfang, weil halt genauso die Leute gegenüber halt genauso wenig über den Diabetes meistens Bescheid wissen, wie ich damals zur Diagnose. Also einerseits kann ich es verstehen, dass es solche Aussagen noch gibt. Man kennt es halt von früher nicht anders. Aber ich fände es halt immer schöner, wenn halt dann auch die Menschen auch dafür offen sind und sich da halt die korrekte Antwort, also das, ja, nicht das gefährliche Halbwissen, sag ich mal, weiter für sich behalten, sondern einfach halt sich, ja.
Sich sozusagen einzubringen in die Sache und auch zu informieren, ne? Klar, ich meine, das ist am Ende, ich glaube, besteht halt in unserer Gesellschaft tatsächlich in vielen Fällen ein gewisses Halbwissen. Das Thema Diabetes ist sehr allgegenwärtig. Es gibt viele Menschen mit Diabetes, aber wir wissen ja auch, es gibt unterschiedliche Formen von Diabetes. Und dementsprechend wird da eben häufig, werden da Sachen durcheinander geworfen. Das Gegenüber ist nicht oft nicht ganz sattelfest oder sicher darin, wo das Ganze sich bewegt. Du sagst ja selber, ich wusste gar nicht, dass Kinder auch Diabetes kriegen können vorher. Und ich glaube, wir tun gut daran, weiter Aufklärungsarbeit zu machen und weiter darauf hinzuweisen. Und du hast völlig recht, da gibt es natürlich dann auch eben solche Initiativen wie die Deutsche Diabeteshilfe, die sich dafür einsetzt und dann also ganz hervorragende Arbeit leistet hinsichtlich der Aufklärung und Entstigmatisierung von Menschen mit Diabetes, um auch diesbezüglich eine bessere Integration und Teilhabe in das gesellschaftliche Leben zu ermöglichen. Ne? Mich würde interessieren, jetzt hast du viel irgendwie durchgemacht, du hast viel auch Sachen erlebt, die nicht gut gelaufen sind. Ihr habt euch monstermäßig durchgebissen und du klingst wahnsinnig positiv mit der ganzen Geschichte und unglaublich abgeklärt. Und ich habe das Gefühl, dass du diese Situation, diese Herausforderung toll annimmst. Aber gibt es Sachen, die euch Angst machen? Habt ihr Ängste in Bezug auf Diabetes und eure Tochter?
Ja, definitiv. Bei mir sind es ganz klar diese Folgeerkrankungen, die halt auftreten können. Man weiß ja nicht, was kommen kann. Und das macht einen halt doch ziemlich Angst, muss ich sagen, ja. Aber es ist halt einfach nicht greifbar. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn ich das und das jetzt haargenau so mache, dann passiert das nicht. Und das ist halt einfach so eine Ungewissheit. Und die macht einem halt schon Angst.
Ja, das ist ja auch also total nachvollziehbar und rational. Und trotzdem ist es, glaube ich, unheimlich schwierig. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Respekt ist natürlich wichtig. Und es ist ein unheimlich komplexer Weg von so einem kleinen Säugling über das Kleinkindesalter, dann kommt das Schulalter, dann kommt die Pubertät. Als Kinder- und Jugenddiabetologe kann ich dir sagen, das wird auch nochmal eine herausfordernde Zeit. Die Zeit der Abnabelung,
ja, das
ist natürlich auch was Besonderes, ne? Weil die Kinder natürlich eigenständig werden müssen mit Typ-1-Diabetes und weil man natürlich in diesem Abnabelungsprozess auch mal eine Blutzuckerschwankung miterlebt, wo man sagt, ach Mensch, das hätten wir vielleicht besser hinbekommen, wenn wir uns noch mehr darauf vorbereitet hätten. Aber das ist eben, das gehört auch zum Leben dazu. Und so sind das also wirklich große Herausforderungen. Okay, Sander, ich glaube, bei mir hat der Regen aufgehört. Ich bin schon wieder ein paar Schritte weitergegangen. Ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für diese offenen und sehr persönlichen Einblick in euer Leben mit Typ-1-Diabetes. Ich finde es beeindruckend zu hören, mit welcher Stärke und Klarheit ihr diese herausfordernde Zeit gemeistert habt und wie du heute anderen Eltern und anderen wahrscheinlich auch Kindern, Jugendlichen Mut machst. Und ich wünsche euch als Familie weiterhin alles, alles Gute und deiner Tochter natürlich ein unbeschwertes Aufwachsen. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank und vielen Dank auch alle, die zugehört haben. Und einen schönen Tag euch allen.
Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. Das war schon wieder die letzte Folge der 6. Staffel von Doc2Go. Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Sommer. Bis bald und auf Wiedergehen.
Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.